Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Hauenhorst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rethink Work. Mein heutiger Gast ist Christoph Magnussen. Und der eine oder andere von euch wird ihn jetzt vermutlich kennen von seinem eigenen Podcast On the Way to New Work. Dort spricht er jede Woche gemeinsam mit Michael Trautmann und Gästen darüber, wie sich unsere Arbeit derzeit verändert. In diesem Podcast war ich übrigens, kleiner Disclaimer, auch schon mal zu Gast. Christoph hat aber neben Podcast-Host-Dasein auch noch einen anderen Job. Er ist nämlich Gründer der New Work-Beratung Blackboat. Dort versucht er gemeinsam mit Unternehmen herauszufinden, zum Beispiel, wie Teams besser zusammenarbeiten können. Und eine wichtige Rolle spielt dabei, wie könnte es anders sein, das Thema KI. In unserem Vorgespräch hat Christoph schon dazu gesagt, bei dem Thema herrsche gerade so ein bisschen wilder Westen. Und es hat mich natürlich sehr angesprochen, also herzlich willkommen Christoph.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Christoph, ich habe es jetzt eben schon mal angesprochen, dein Job ist es ja, Unternehmen zu helfen, besser zusammenzuarbeiten. Und jetzt am Anfang erstmal die ganz große globale Frage, bevor wir es dann so langsam zusammendampfen, welche Rolle kann KI denn dabei spielen?
KI greift in etwas ein, ganz, ganz tief ein, was fast alle Menschen, die arbeiten, jeden Tag betrifft, nämlich die eine Klammer, die alles zusammenhält, Kommunikation. Kommunikation ist Kollaboration, Kollaboration ist Kommunikation. Du kannst es rundherum drehen, wie du willst. Am Ende ist das ein gemeinsamer Nenner, wie wird kommuniziert. Und da greift KI vor allem die Tools, die viele jetzt sehr präsent haben, direkt an. Und das ist so einschneidend, würde ich sagen, wie das Internet ganz am Anfang, der Social Media Feed, der irgendwann dazugekommen ist, eine Google-Suche, eine E-Mail. So einschneidend ist das. Vielleicht sogar noch sehr viel tiefer einschneidend, als man das jetzt erstmal denkt.
Manche sagen ja, wie die Erfindung des iPhones.
Ja, würde ich sogar mitgehen, wobei das ist halt ein Tool, was dann gekommen ist. Und man verklärt gerne mal, dass es ja Smartphones schon davor gab und sollte genau hinschauen, warum war das iPhone plötzlich so erfolgreich? Also warum waren die Brieftauben von den einem früher schneller als die von dem anderen? Das ist auch immer so, was ich nenne. Alle hatten ja Smartphones damals.
Ja, das stimmt. Und hast du eben schon an der Frage vielleicht gemerkt, die andere Frage muss natürlich sein, welche Rolle kann KI denn nicht spielen? Bei der Frage, wie Unternehmen besser zusammenarbeiten können oder Teams in Unternehmen besser zusammenarbeiten.
Welche Rolle KI nicht spielen kann? Naja, also im Mittelpunkt steht und wird immer stehen der Mensch. Für uns ist es ein Tool. Das heißt, du brauchst immer einen Menschen, der in irgendeiner Form dieses Tool bedient. Wir nennen das Supercharged. Mhm. Und dieses Supercharged finde ich wahnsinnig wichtig, weil es eigentlich das beschreibt, wie ich diese Tools sehe, nämlich als eine Verlängerung, eine Augmentation, etwas, was dich nochmal besser macht. Und warum ist das so wichtig? Es wird kein 1:1 Ersatz sein. Mhm. Es war noch nie in der Geschichte so, dass plötzlich, weiß nicht, hat ja keiner, habe ich gerade in einem Buch schön gelesen am Wochenende, dass jemand sagte, die industrielle Revolution, da hat niemand plötzlich geflüstert, hey, heute ging die industrielle Revolution los, 1790, sondern die ging sehr langsam. Mit dem Internet genau das Gleiche. Und du brauchst immer Menschen, die das mitmachen. Immer. Und den Teil wirst du nicht ersetzen. Eine Sache, die bei KI jetzt diesmal schon dramatisch anders ist, der Tipping Point, dieser, ich nenne es Magic Moment, oder wenn du auf der anderen Seite stehst, dann ist es der Oh-Shit-Moment, der dich überwältigt. Der hat für mich stattgefunden dieses Jahr im März. Das muss die letzte Märzwoche gewesen sein. Das war so eine Woche, wo sehr viele Dinge zusammengelaufen sind.
Was war
sind.
Da genau? Aber viele sagen ja eigentlich Oktober vergangenes Jahr mit der Einführung
da kam GPT-3, also Einführung von ChatGPT, das stimmt, das war schon so okay krass. Aber als dann GPT-4 im März rauskam, da gab es relativ viel Research Paper dazu, was dieses Large Language Model alles kann, und wir können da gerne mal gleich auseinanderpflücken und erklären, da war relativ schnell klar, das ist ein anderes Kaliber von Modell. Mhm. Also selbst als das Team um Sam Altman rum, das Bill Gates vorgestellt hat, im Sommer letzten Jahres, sagte er, kommt wieder, wenn das Ding Fragen zu Biologie beantworten kann. Mhm. Und er dachte, jetzt hat er sie für 3-4 Jahre weggeschickt. Und dann kamen sie halt irgendwie 3 oder 4 Monate später wieder. Und da war selbst er baff. Und der ist sonst so vom Typ her auch eher schwer zu beeindrucken, was man hört. Die Story habe ich jetzt zweimal gehört. Einmal gelesen, einmal gehört von jemandem, der ihn getroffen hat. Und das ist für mich schon, deswegen für die meisten, die es dann im Alter gelebt haben, ist es diese Woche im März, wo man gemerkt hat, okay, krass, was damit alles möglich ist. Und da ist eben auch schon der erste Unterschied, hinzugucken, verstehe ich überhaupt, was passiert? Also kann ich überhaupt ein ChatGPT gratis von einem GPT Plus unterscheiden, von einem Grok von xAI, von einem Claude 2 von Anthropic? Kann ich überhaupt diese, verstehe ich überhaupt, was das ist? Bei Smartphones, da konntest du sehen, hey, ich mag das iPhone vom Design, aber ich mag mein BlackBerry. Aber es gab eben auch Unterschiede. Der eine hatte eine Tastatur, das andere nicht, jetzt mal doof gesagt. Und das kann man in dieser Wildwest-Phase am Anfang oder positiv Honeymoon-Phase immer noch gut machen, wo viele noch versuchen einzuordnen, was gerade passiert. Und da gibt es ein paar Leute, die nehmen das gerne auseinander und viele sagen, oh, mir ist das alles zu blöd. Ich sage ganz klar, es gab in der Geschichte noch kein Tool, was uns ermöglicht hat, dass wir schneller schreiben konnten und auch gut schreiben konnten und auch gute Konzepte schreiben konnten, als dass wir sie lesen konnten. Das gab es noch nicht. Das bedeutet, es dreht etwas um. Und das ist für uns einer der Kernpunkte in der Zusammenarbeit, wenn wir zu unseren Kunden gehen und sagen, zum Beispiel eben Kollaborationskommunikation heißt, wenn du schneller kommunizierst, besser. Natürlich immer auch mit gutem Inhalt, keine Frage. Aber so, da, deswegen sage ich, ist das der große Turning Point.
Du hast eben schon gesagt, es gibt Menschen, die beschäftigen sich gerne tiefergehend damit oder Menschen, die das so sehr ja, auf der Oberfläche betrachten. Es gibt jetzt irgendwie Anbieter A, B, C und da, wenn ich es richtig verstanden habe, kommst ja du auch teilweise ins Spiel. Also zu euch kommen ja Unternehmen und sagen, hey, es gibt jetzt irgendwie KI-Technik und wir wollen hier bei uns New Work leben, wir wollen besser zusammenarbeiten. Was machen wir denn jetzt? Welche Fragen stellst du da als erstes?
Also genau, also auf keinen Fall will ich da jetzt groß irgendwie die Werbetrommel rühren, sondern du löcherst mich mit den Fragen, die dich jetzt interessieren würden, weil ich werde häufig als Christoph gefragt, der eben immer schon viel in diese Tools geschaut hat. Und wir haben so dieses Label drauf bekommen, New Work Beratung. Und ich würde sagen, ja, jein. Ich habe mich halt immer schon mit dem Thema Kommunikation und Zusammenarbeit, das hat mich immer
schon fasziniert. Ihr schreibt aber auch New Work Beratung auf eurer Website.
Ich habe ja ein Team, die finden das ja auch gut. Und ich sage, super, ich sage nur, ich spreche ja hier als Christoph. Okay. Und das ist mir total wichtig. Und New Work kann ein Ergebnis davon sein. So. Und wenn Kunden kommen und sagen, hey, wir wollen jetzt KI machen, dann bohre ich erstmal nach. Also wir haben vor über 6 Jahren einen fast ganzen Jahresgewinn in eine KI-Beteiligung gesteckt, um halt recht schnell zu verstehen, was da passiert. Meine These war, irgendwann in den nächsten 10, 15 Jahren kommt dann mal was, mit dem man schneller kommunizieren kann. Und das ist jetzt halt schon da. Und wir gucken uns immer als erstes an und fragen, warum wollt ihr das? Also was ist das Motiv dahinter? Also wenn du die Frage stellst, hey, wir wollen jetzt KI oder vor Corona war es, wir wollen die E-Mail abschaffen oder nach Corona war es, wir wollen das Büro abschaffen, dann sage ich immer erstmal, warum? Was ist das Motiv dahinter?
Was kommen da für Antworten so?
Ja, dann merkst du so ein bisschen allein schon an der Ausformulierung, dass Leute sagen, sie wollen nicht abgehängt werden, sie wollen dabei bleiben. Dann gibt's welche, wo du das Gefühl hast, sie können damit Sachen billiger machen, günstiger machen, schneller machen. Das ist auch ein berechtigtes Motiv. Man darf halt nur nicht vergessen, dass man dafür eben erstmal Zeit und Geld investieren muss, um das zu verstehen. Und dann gibt's welche, die sagen, okay, ich verstehe schon ein bisschen was. Also das sind Beispiele jetzt von Kunden, die sagen, jetzt kommt Microsoft Copilot, jetzt kommt bei Google Google Duet, das können wir doch jetzt einfach reinpacken und dann sind doch meine Leute schneller im E-Mail schreiben.
Ich dachte, du musst einmal kurz sagen, was Microsoft Copilot und Google Duet sind, so in 2, 3 Sätzen.
Also, ja, ich überlege gerade, wie wir sinnvoll etwas weitergeben, was jeder jetzt auch beim Autofahren gut nachvollziehen kann. Also, wenn wir über KI sprechen, dann muss man ein bisschen eingrenzen. Das, was jetzt gerade durch die Presse geht, ist Generative KI, also generative KI, die Dinge kreativ macht aus Textfetzen, Bildfetzen, Worten und so weiter. Und Copilot zum Beispiel ist ein Assistenztool, was in die gesamte Microsoft Suite eingefügt ist, die es dann ermöglicht, liest deine E-Mails, also kann quasi auf den Kontext zugreifen und du kannst dann sagen, beantworte mir die Mail und kriegst einen Vorschlag. Oder ich soll, weiß ich nicht, etwas schreiben für einen Geburtstag, ich habe hier ein Word-Dokument, mach mir doch mal einen Vorschlag. Das ist generative KI eingebaut in die Tools. Google Duet macht das recht ähnlich. Wenn du jetzt aber verstehen willst, wie die funktionieren, kann man sich so ein Dreieck vorstellen, das kann man sich gedanklich aufmalen. Und da sind 3 Punkte drauf. Und wenn man die verstanden hat, dann kann man ChatGPT, Copilot, Duet, was auch immer da an generativer KI ist, bedienen. Du hast oben das Modell, also auf was greifst du zu? Dann hast du als zweites den Kontext. Das heißt, Was gibst du an Hintergrundinformationen mit dazu? Und das dritte ist dein Prompt, das worüber viele sprechen. So, die drei Sachen. Und bei diesem Modell ist das Entscheidende, was ist das für eine Maschine, die dahinter läuft? Also wie viel PS habe ich da unter der Haube? Mit welchem Auto fahre ich? Oder mit welchem Fahrrad? Ne? Ich kann mit einem Rennrad fahren, mit einem Tourenrad und so weiter. Und bei dem Kontext entsteht die Magie dadurch, wenn das Modell versteht, warum du das möchtest. Entweder du erklärst das mit oder es wird auf die Firmendaten zugegriffen. Und das ist natürlich das Spannende bei Tools, die halt mit in den Firmen-Suiten integriert sind. So, ne? Also wir haben halt Kunden, die laufen auf Microsoft, und wir haben Kunden, die laufen auf Google und die können dann darauf zugreifen. Und da wird es dann natürlich wirklich interessant. Aber, großes Aber, es ist verdammt teuer, das am Laufen zu halten. Also diese ganzen großen Firmen geben gerade mehr Geld aus, als sie einnehmen, sagt man gerüchteweise, und nehmen auch wahnsinnig viel Geld dafür, das zum Laufen zu bringen. Das heißt, man sollte schon sehr gut wissen, warum.
Genau, wir machen jetzt nochmal den Zirkel zurück. Also du hast ein Unternehmen und die sagen, hier, ich habe gehört, digitale Assistenz, sage ich mal, wir werden alle viel effektiver arbeiten.
Ja.
Wir werden alle viel mehr Umsatz machen, weil wir alle viel schneller sind. Und dann kommst du und sagst, ja, was wollt ihr denn genau? Wie gehst du da weiter vor? Und wo sagst du vielleicht auch für euch, ist das erstmal noch nichts?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Genau, das kriegen wir meistens relativ schnell raus, weil dann gibt es welche, wo man merkt, wir wollen das für intern einsetzen. Dann sage ich, okay, ja, spannend, da können wir denn helfen. Und dann gibt es welche, die sagen, wir wollen das auch für Kunden einsetzen. Und da haben wir dann zum Beispiel unsere Beteiligung oder andere Firmen, die wir kennen. Aber allein schon an der Art der Fragen merkst du, hat jemand verstanden, um was es hier geht? Also es gibt Firmen, die sagen, wir wollen unser eigenes Modell entwickeln. Also wie quasi ein eigenes GPT.
Ja.
Ob das wirklich sinnvoll ist, muss man fragen. Das ist vielleicht genauso sinnvoll oder wenig sinnvoll, wie zu sagen, wir wollen unser eigenes Cloud-System statt auf Microsoft zu laufen oder Google. Das war vor 10 Jahren durchaus auch mal ein Thema. Man sollte diese Frage zumindest stellen. Naja, wir gehen dann so vor, dass wir dann reingucken, was hast du denn für Abläufe, was hast du für Prozesse, auf welchen Tools läufst du und was machen deine Leute? Und dann stellst du relativ schnell fest, ohne dass du überhaupt mal die Leute mitnimmst, brauchst du gar nicht anfangen, so ein Tool auszurollen. Du kannst nicht einfach, also ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Microsoft, die nehmen mindestens 300 Lizenzen, weil es eben so teuer ist. Das heißt, du musst mindestens 300 Copilot-Lizenzen abnehmen für, ich glaube, eine Laufzeit von, nagel mich nicht fest, über ein Jahr.
Was kostet so eine Lizenz?
Länger als ein Jahr. 30 Euro im Monat. Also ich glaube, wenn du das in der E5 hast, dann bist du bei Gesamtinvestment, oh, jetzt nagel mich nicht am Euro fest, 120.000, 100.000, je nachdem, was du für Verträge hast. Du kannst es zwar mal testen, aber so. Und dann benutzen es viele mal. Und dann passiert das, was wir in den letzten 10, 13 Jahren immer schon beobachtet haben. Jetzt kommt eine neue Technologie und Leute denken, damit ist jetzt deine Arbeit erledigt. Klick, fertig. So funktioniert's nicht. So funktioniert's nicht. Du musst natürlich verstanden haben, was du damit machen kannst, wie du damit umgehen kannst. Also wir können ja mal das Gegenbeispiel machen. Ich würde dich jetzt mal fragen, hey, hast du denn schon mal eins dieser Tools bedient? Zum Beispiel ChatGPT?
Ja, habe ich.
Okay, was hast du damit gemacht?
Ich habe mir einen Roman anfangen schreiben lassen im Stil von jemandem. Egal, es führt zu weit, aber ich habe auf jeden Fall auch getestet, das ist vielleicht näher dran, ob man im Stil unseres Chefredakteurs ein Morning Briefing schreiben kann.
Und? Wie war das Ergebnis?
Nicht so gut.
Woran lag das? Was hast du reingegeben?
Es gab noch nicht genug Daten, glaube ich, tatsächlich, dass er abgleichen konnte, wie sahen die anderen Morning Briefings aus.
Jetzt das Zauberwort Kontext. Das heißt, du könntest das damit lösen, es geht. Du nimmst die 4er-Version, die kann besser das Reasoning tatsächlich. So, dann zahlst halt zumindest mal für den Monat. Und dann sagst du, pass mal auf, ich möchte mit dir das Morning Briefing schreiben. Das kann ja theoretisch jeder machen, weil das ist ja public. Und ich gebe dir dazu, ich möchte, dass du meinen Stil lernst. Dazu gebe ich dir jetzt mal 9 Beispiele. Und dann pflegst du die ein. Seit letzter Woche kannst du die sogar am Stück einfach reinkopieren. Ich glaube, du kannst jetzt mittlerweile so 300 Seiten am Stück reingeben. Also das ist absurd. Okay, und du antwortest mir erstmal mit gelesen, wenn du fertig bist. So, kriegst du die Antwort zurück, gelesen. Das spart sogenannte Tokens. Sonst verbrauchst du die irgendwann. Und dann kannst du damit weiterarbeiten. Und jetzt mache ich etwas. Dafür bezeichne ich mich meine Freundin immer als Freak. Ich nutze die Sprachausgabe in der App dann. Mhm. Das heißt, ich fange dann an, ich habe die Sprache, es sind 5 Sprachen, die man bei ChatGPT wählen kann, die zu nehmen, die auf Deutsch am besten, so am vertrauensvollsten antwortet. Die ist mittlerweile eine vertraute Stimme in meinem Ohr geworden. Mhm. Und sage ich, hey, sag mir doch mal erstmal, bevor wir loslegen, was du aus diesen Briefings lernst. Also, wie liest du das zwischen den Zeilen und was für kritische Fragen hättest du jetzt noch, wenn du die lesen würdest? Unterhalte mich mit dem darüber. Jetzt lies mir doch mal eins vor, wenn du es genau in dem Stil von oben schreibst, zu folgendem Thema. Dann diktiere ich das rein und dann höre ich mir das auch noch an, wie sich das anhört. Und durch diese Kontextbeispiele, durch diese 9 Stück, weil das ist das, was ein Large Language Model macht, imitieren, daher kommt auch das Halluzinieren, weil es dafür gebaut wurde zu imitieren. Mehr ist das nicht, ne? Das ist keine Zauberei.
Jetzt sind wir aber ein bisschen davon abgekommen zu der Frage, wenn ich Technik einführe in einem Unternehmen, dann werden direkt auf einmal alle super schnell arbeiten und alle Probleme sind gelöst. Da wollten wir eigentlich hin.
Ja, wir sind aber bei dem Thema, was die Ursache sein könnte, weil eben viele glauben, du schaltest es frei und dann geht's los. Aber du musst natürlich an die Hand nehmen. Und das, wenn wir jetzt über New Work sprechen, ist schon ein Beispiel aus der industriellen Revolution. Niemand hat einfach eine Maschine hingestellt und alle haben angefangen, damit zu arbeiten. Mhm. Es gibt umfangreiche Schulungsprogramme. Du musst erklären, warum du etwas tust. Die Veränderungen können manchmal so sein, dass sie Menschen auf die Straße bringen. Also, weißt du, da gibt's ja historische Beispiele. Und dieses Mitnehmen der Menschen, wenn das nicht passiert, dann hast du das, was wir häufig in den Firmen momentan erleben, nämlich 2 Seiten, die gegeneinander arbeiten. Und das ist die Ursache, die darunter liegt. Und deswegen hat das sehr viel damit zu tun. Wir gucken also sehr genau hin, was wurde denn schon gemacht? Ist eine Bereitschaft dazu da, auch sich die Zeit zu nehmen, zuzuhören, was die Themen sind? Und wir machen das dann mit Interviews. Wir gehen durch, wir schauen uns alte Messages an. Wir gucken, wie die Themen angegangen wurden. Also alles natürlich nach Freigabe und mit den Kunden zusammen. Aber ohne das siehst du nicht, wie wird das angegangen? Und dann geben wir eine Empfehlung. Und sagen auch an vielen Stellen, don't do it. Macht vorher erstmal Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, bevor ihr damit anfangt, weil dann habt ihr noch ein Feld und die Leute gehen auf die Barrikade. Das ist den Leuten irgendwann zu viel.
Was könnte Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6 sein?
Also, ein schönes Beispiel. Wir sind so ein bisschen nach Corona und alle denken jetzt, Mensch, jetzt haben wir Videokonferenzen gemacht und das können alle. So. Man vergisst aber, wir machen das seit 3 Jahren, die meisten. Vorher natürlich einige. Und das Tool Videokonferenz haben wir also 3 Jahre gelernt und machen das so nebenbei. Aber keiner hat uns so richtig doll erklärt, Mensch, lerne in die Kamera zu gucken, benutze ein gutes Mikro und so weiter. Das kommt immer so am Rande. Aber es dauert. Andere Kommunikationstools benutzen wir schon seit ewig. Die E-Mail benutzen wir ewig. Und selbst die benutzen wir nicht richtig. Lagerfeuer als Kommunikationstool, ja. Das machen wir seit 13.000 Jahren oder so, seit 30.000 Jahren. Keine Ahnung. Aber jeder weiß, wie es zu bedienen ist. So setze ich einen Kreis ein, hole eine Gitarre, das Feuer läuft super. Und da genau hinzugucken, zu schauen, was haben wir denn eigentlich und was können unsere Leute ganz gut, weil ansonsten verfällst du in der Hektik zu springen. Du musst es halt einmal aufräumen und das sind die Schritte davor. Wenn du dieses Aufräumen nicht machst, das ist eine Fleißaufgabe, dann verrennst du dich und wird es einfach immer mehr an Kommunikationstools und ein Wirrwarr und dann bist du in diesem Wild West. Ja, da läuft halt jeder mit einer Knarre durch die Gegend und du weißt nicht ganz genau, schießt der Nächste jetzt oder worauf muss ich warten? Und dadurch entsteht Stress. Und jetzt sind wir bei eurem Titel des Podcasts, Rethink Work. Meiner Meinung nach, wenn du Arbeit neu denken willst, musst du dir die Frage stellen, was betrifft die 3,5 Milliarden Menschen, die täglich, 3,5, ich glaube, so habe ich meinen Daumen, täglich arbeiten, alle gemeinsam. Ja, und das sind eben Themen wie Kommunikation und viele sind gestresst, noch, weil es so chaotisch ist.
Noch ein Gedanke zu dem, was du eben gesagt hast, ihr führt so Interviews mit den Leuten, um zu gucken, ist das Unternehmen da eigentlich bereit für. Mein Eindruck ist ja auch, du kannst nichts gegen das Mindset von Leuten einführen. Also ich finde, man hat oft so diesen Kurzschluss zu denken, ich habe eine neue Technik, dann benutzen die alle und dann wird alles besser. Aber wenn die Leute eigentlich, wie du schon sagst, da gar keinen Bock drauf haben, dann kann man noch so tolle Schulungsprogramme machen, man kann die Leute noch so sehr an die Hand nehmen. Es wird nicht funktionieren oder man entscheidet sich halt so, sie zu überrennen und nicht mitzunehmen. Beobachtest du das auch?
Sehr, vor allem dieses Überrennen. Ich bin eher so Typ sehr schnell, ne? Also für mich kann das alles nicht schnell genug gehen. Aber du brauchst natürlich genug Leute, die halt hinter dir oder mir jetzt in dem Fall aufräumen. Klar, jetzt kann ich ja sagen, als Gründer ist das meine Aufgabe. Aber nichtsdestotrotz braucht es ja alle Rollen. Und du hast viel zu viele Fälle, weil in den letzten Jahren so viel passiert ist von Unternehmen, wo Leute jetzt gestresst rausgehen und gar nicht sehen, woher das kommt. Das wird natürlich schnell projiziert auf diverse Themen. Ich darf nicht Homeoffice machen, mein Chef ist blöd und so weiter. Das stimmt. Aber diese Fragmentierung des Tages, die ist nicht zu unterschätzen. Also als Vater, Thema Vereinbarkeit, mein Tag, dieses, man nennt das ja bei Eltern Mental Load. Mhm. Also das Springen zwischen der Kindergeburtstagsorga-Gruppe, dem Elternabend, einem Bilanzgespräch, einem Einstellungsgespräch, einem Projekt. So, Mental Load. Und dann machst du das nochmal über nicht nur denselben Kanal wie früher, du bist immer im Büro und telefonierst mal, sondern über, keine Ahnung, 10 verschiedene. Mhm. So, das ist Mental Load und das ist real und das stresst Menschen. Und deswegen kannst du vielen, vielen, vielen gestressten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern helfen, indem du da ansetzt. Das ist Handwerkszeug.
Nun muss man vor meiner nächsten Frage vielleicht einmal den kleinen Disclaimer machen. Ihr seid als Blackboard zertifizierter Partner von Microsoft, Google, ich glaube auch Slack.
Diversen anderen Tools, aber wir sind Partner, aber wir sind eben nicht, hängen nicht an einem Anbieter, sondern wir sind bewusst von allen oder vielen, um da jetzt nicht genau in eine Ecke zu fallen.
Aber ihr kriegt dann vermutlich, wenn ihr ein Tool von der Firma einführt, auch irgendeine Form von Provision, oder?
Wir dürfen tatsächlich Tools einführen und wir dürfen dann auch die Konten verwalten. Dazu müssen wir aber ganz normal monatlich Support zum Beispiel leisten. Also wir bekommen nicht einmal eine Provision, wenn wir es eingeführt haben, sondern wir sind dann auch dafür verantwortlich, dass es gut läuft. Aber ja, das ist so, ja.
Weil meine Frage ist natürlich jetzt, wir haben jetzt viel darüber geredet, was bei Tools schwierig ist und was man alles bedenken muss. Aber was sind denn gute Tools? Also wenn ich jetzt so sagen würde, welche Tools machen denn KI-basiert aus deiner Sicht gerade Arbeit wirklich besser?
Ja, und da sprichst du jetzt genau den Grund an, warum wir eben nicht an einem Anbieter hängen und sagen, der ist es jetzt, sondern das ist eher die Frage, wer seid ihr als Unternehmen oder als Team und warum könnte das für euch was Geeignetes sein? So, es gibt halt Firmen, die wir lange begleiten, die laufen auf Google und auf Slack. Es gibt Firmen, die laufen auf Teams sehr stark und haben die Microsoft Suite nach und nach erweitert. Es gibt viele Firmen, die laufen aber auf allen dieser Tools völlig chaotisch und wir sagen, hey, fügt das zusammen. Was sind gute Tools? Lässt sich deswegen nicht so leicht sagen. Eine Sache, die aber alles gemeinsam hat, ist, wenn du, und das kann man an einem Denkbeispiel ganz, ganz einfach machen, wenn du mehr Menschen im Unternehmen hast, hast du, sagen wir beide sind zu zweit, wir haben 2 Punkte an Kommunikation. So, wenn jetzt noch 2 weitere im Podcast wären, oder sagen wir mal, ein weiterer kommt dazu, Michael Traumann, mein Podcastpartner, käme dazu, dann sind wir bei 6 Punkten der Kommunikation zwischen 3 Leuten. Mhm. Jetzt nehmen wir eine 4. Person dazu, dann sind es schon 12 Punkte. Das bedeutet, die möglichen Punkte, an denen wir interagieren, die steigen exponentiell. Das ist die Herausforderung. Das heißt, jedes Tool, was dir das vereinfacht, verschlankt, beschleunigt, ist gut. Das ist der Grund dafür, warum diese Gruppenchat-Tools wie WhatsApp-Gruppen, Microsoft Teams-Kanäle, Slack-Kanäle und so weiter so erfolgreich sind. Mhm. Weil es das sehr stark beschleunigt. Selbst wenn viele sagen, das mag ich immer nicht. Ja, du benutzt trotzdem die React-Gs in der WhatsApp-Gruppe deiner Tochter, um zu reagieren und zu sagen, Daumen hoch, cooles Foto. Mhm. So. Und das ist der Grund, warum die sich irgendwann durchsetzen. Was die KI-Tools jetzt machen on top, das ist für mich die Magie. Die beschleunigen zusätzlich noch das Schreiben plus die könnten für dich wie weitere Coworker sein, mit denen du dich austauschst, weil du kannst, wie du das ja gemacht hast, hey, schreib mir einen Romaneinstieg, sei mein Experte im Kuratieren. Du holst dir jemanden dazu, mit dem du direkt sofort kommunizieren kannst. Da ist sofort ein Austausch da. Das heißt, du beschleunigst die Kommunikation. Bevor wir beide dann ins Meeting gehen oder die 6 anderen, die dabei sind, hast du schon perfekt vorbereitet. Mhm. Enorme Beschleunigung. Also für mich ist das so offensichtlich. Und deswegen, jedes Tool, was das leistet, ist gut. So könnte auch die E-Mail ein super Tool sein, wenn du sehr klare Regeln hast im Unternehmen, wie du sie benutzt. Mhm. Also, sagen wir mal so, Handelsblatt, ihr habt diverse Podcasts. Wenn es ein Postfach gäbe, das heißt Podcast-Projekte at Handelsblatt und alle, die Podcasts machen, kommunizieren in diese E-Mail-Inbox rein, dann hast du denselben Effekt wie bei einem Teams-Kanal oder einem Slack-Kanal. Genau das Gleiche.
Darüber die Kommunikation ist nur asymmetrischer. Du hast ja vorhin auch schon Parallelen angesprochen, die es immer wieder gibt bei neuen Entwicklungen, Industrialisierung haben wir angesprochen, das Internet. Wo sind wir denn in deinem Gefühl gerade in dieser Welle, was KI eigentlich angeht? Weil mein Eindruck ist, wir haben jetzt erstmal so einen Hype, also auch was du vorhin beschrieben hast, es gab jetzt eine Phase, wo zum Beispiel alle erstmal angefangen haben, selber irgendwas mit KI zu programmieren. Hauptsache, man hat irgendwas mit KI gemacht. Jetzt kommt so der Moment, wo alle merken, ah Moment, das muss ich vielleicht gar nicht selber programmieren, weil das gibt's irgendwie alles auch von der Stange, was ich mir da gerade vorgestellt habe. Jetzt kommt so ein bisschen Ernüchterung, aber hast du das Gefühl, wo sind wir in der Kurve? Haben wir schon gerade erst den Anfang von dem, was da noch kommt? Sind wir auf so einem Plateau? Sind wir nochmal in der Phase der Zurückhaltung, wo man vielleicht sagt, ah, so schlimm ist es doch nicht? Und dann kommt die Welle?
Also ich bin sehr verhalten, damit zu glauben, dass jetzt jeden Monat ein neuer Oh-Shit-Moment kommt. Ich gehöre zwar zu der Gruppe der Leute, die sich freuen und sagen, geil, oh krass, wieder was Neues, aber dieser Oh-Shit-Moment aus dem März halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass er nochmal so einschlägt, weil es eben auch nicht so einfach ist, diese Modelle so gut zu machen. Das ist schon, auch Google und Microsoft kommen da an die Grenzen. Es ist, wie gesagt, allein ganz simpel, es ist teuer, es ist wahnsinnig teuer. Beim iPhone war es so, und ich vergleiche es einfach mal damit, weil ich nicht genau weiß, wo wir da stehen. Das ist erst im Nachhinein immer ganz leicht zu sagen. Beim iPhone war es so, das kann ich dir noch sehr genau benennen, das wurde ja eingeführt Ende September oder im September 2007. Die waren relativ schnell erfolgreich.
Da hatte ich noch nicht genug Geld fürs iPhone, deswegen aber ja.
Ich habe auch nicht das erste gehabt, tatsächlich, muss ich sagen. Ich hatte erst das dritte oder sowas. Ich erinnere das aber noch sehr genau. Da war damals Nokia war groß. Nokia war the brand. Und da war das Titel vom Forbes Magazine, das kann man auch noch googeln, da war der damalige Nokia-Chef drauf mit dem Titel irgendwie der Mobile Phone König oder sowas. Wer soll dem was anhaben? 1 Milliarde Telefone im Markt. Und er sagte sowas wie, das ist beeindruckend mit den 270.000 verkauften iPhones im ersten Monat, aber es wird nicht mal eine, Achtung, Delle in unseren 1 Milliarde Telefonen machen. Das war 2007. Bis der Tipping Point kam, muss das gewesen sein 2010, 11, also so locker 4 Jahre. Warum? Gewohnheit der Menschen. Man will die Tastatur. Man kann es eigentlich nur privat benutzen, weil es ist kein seriöses Business-Phone. Datenschutz.
Das war ja auch die Geschichte also, bei BlackBerry tatsächlich, die gesagt haben, es wird nie ein Handy geben ohne Tasten.
Beispielsweise. Und. Ich könnte da einen ganzen Tag drüber reden. Es gibt da einfach unfassbar viele Beispiele, weil ich hatte auch mit Menschen damals zu tun. Datenschutz wird, wie gesagt, super häufig genommen. Das war bei den Cloud-Tools vor Corona genauso. Also das liegt in der Natur des Menschen und es ist auch gut so, bedächtig daran zu gehen. Es braucht aber immer wieder auch die Möglichkeiten, in den Firmen Sachen zu testen. Wo stehen wir gerade? Ich würde sagen, ja, mag eine gewisse Ernüchterung sein, aber jetzt funktionieren die Tools halt wirklich gut. Jetzt ist die Zeit, um zu gucken, welche Use Cases können wir wirklich damit machen. Und Morning Briefings schreiben, E-Mails schreiben, LinkedIn-Artikel schreiben, das ist ein Standard. Das machst du hoffentlich beim Kaffee mit einer Hand im Telefon, während du in der anderen noch ein Kind tragen kannst, was gerade noch schläft. I mean it, ne? Ich bin ja jetzt sehr schwarz und weiß.
Machst du das so?
Das ist ein sehr, kommt mal vor, wenn die Lütte noch schläft und die anderen im Arm schläft und die anderen noch nicht zur Schule müssen, dann mache ich das und dann irgendwann brauche ich die zweite Hand, um die Brote zu schmieren für die Großen. Oder die machen selber. Das geht, aber die anspruchsvolleren Sachen, die muss man sich jetzt genau angucken. Also wie kannst du deine Leute intern unterstützen mit dem Handelsblatt-Bot, keine Ahnung, der euch intern Fragen beantwortet, der Artikel redigiert, der Sachen zusammenschreibt. Dieses ganze Wissen, das ist ja da. Und das machen auch die meisten Firmen, ehrlich gesagt. Also die haben Teams aufgestellt und man sollte da einfach nur hingucken, wen brauchst du dabei, weil du hast nicht nur die IT-Experten, du solltest auch die Kreativen mitnehmen und. Das musst du gut aufstellen und das ist jetzt die Aufgabe.
Da hast du gerade einen interessanten Punkt angesprochen, nämlich Experten. Ich habe neulich hier im Handelsblatt den Vortrag gehört von einer Futurologin, und zwar Amy Webb, die so gesagt hat, Leute, die vor ein paar Jahren irgendwie alle Metaverse und Crypto gemacht haben, die sind jetzt einmal so...
KI.
Genau, die haben jetzt so .ai einfach als Endung gehängt an ihr Startup und machen jetzt AI. Wie erkennst du denn in diesem wilden Westen, wie wir es vorhin genannt haben, Leute, die echt Ahnung haben von KI und nicht nur labern?
Also, da muss man nochmal abgrenzen. Ne? Also, ich habe keinen Machine Learning Kurs an der Uni gehabt. Ich bin kein Techie zum Beispiel. Da hört es dann eben auf. Dann gibt es halt Partnerfirmen, mit denen wir lange arbeiten, wo wir uns auch beteiligt haben, wo man weiß, da sitzen Leute, die haben selber an diesen Modellen mitgearbeitet. So, oder du hast Zugriff auf ein Expertennetzwerk, wenn es um Datenschutz geht dabei. Mhm. Die Frage ist, du musst nicht unbedingt ein Experte sein in dem Bereich KI, wenn du ein Experte daran bist, Menschen mitzunehmen bei neuen Innovationen. Also, wie baue ich solche Projekte auf? Wie bringe ich das Leuten bei, das zu benutzen? Das ist ja die viel entscheidendere Frage. So, bei KI ist es jetzt purer Zufall, dass wir vor vielen Jahren gesagt haben, hey, das ist ein spannendes Feld. Habe ich beim Metaverse nicht gemacht. Auch wenn ich es spannend finde, nach wie vor. Interessanten Gedanken, aber es ist einfach irgendwie so weit weg aus dem Alltag. Mhm. Wie unterscheidest du das? Es kommt darauf an, was du für Themen bearbeiten willst. Ne? Also ein Chatbot zusammenbauen kann jeder mit ein paar YouTube-Videos. Also das ist jetzt wirklich nicht so schwer. Aber zu verstehen, auf welche Art und Weise deine Daten aus deiner internen Datenbasis aufbereitet sein müssen, um die dann mit dem Chatbot zu verwenden, da hast du meistens Leute intern, die sich das zumindest sehr schnell aneignen können. Und da geht es eher darum, zusammenzubringen, also die richtigen Leute zusammenzusetzen. Ich kann das schon verstehen, dass viele Leute jetzt draufspringen, und so funktioniert ein Hype auch. Das war mit keinem Hype anders in keiner Zeit. Wenn du Leute hast, die intern genug bei euch begeistern können dafür, ich glaube, das ist eher ein Riesen-Asset, meiner Meinung nach.
Ich habe jetzt schon gehofft, dass du mir so die 3-Punkte-Checklist gibst. Wie erkenne ich einen echten KI-Experten?
Welche frag mal nach, warum oder wie unterscheiden sich die Large Language Models von Anthropic, OpenAI und XAI zum Beispiel? So, von XAI weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr im Detail, weil nicht so super viel darüber veröffentlicht ist. Also, dass er das von Elon Musk, was er jetzt neu gemacht hat, mit dem Grok-Bot. OpenAI ist ChatGPT und Anthropic wäre Claude 2. So, sind alles, du gehst auf eine Seite, du kannst chatten. Na, also wenn wir jetzt an mein Dreieck da denken, was ich hier vorhin aufgemalt habe, oben wäre das Modell. Wie sind diese Modelle jetzt unterschiedlich? So, und wenn man ein bisschen zumindest mal verstanden hat, und wir reden jetzt von Experten, bei denen es geht um die Anwendung, nicht um, wie wurde das Modell trainiert, wie ist es dafür, so, dann wüsstest du zumindest mal ganz grob, also ein Claude 2 funktioniert nicht über Reinforcement Learning wie ChatGPT. Reinforcement Learning, also sprich, Menschen geben Feedback auf, hey, gutes Ergebnis, schlechtes Ergebnis und so weiter. Anthropic hat eher, das ist ein Team von Leuten, die sind bei OpenAI rausgegangen und haben dann Anthropic gegründet. Die glauben an Constitutional AI. Also eine KI muss sich an gewisse Richtlinien halten und in diesen Richtlinien arbeiten. Deswegen sind die Ergebnisse dann auch andere Ergebnisse. Soweit ich weiß, XAI, wie gesagt, da nagel mich nicht drauf fest, weil das ist noch sehr, sehr frisch. Die greifen ja nun auf den Twitter-Feed unter anderem mit zu. Das heißt, die haben mal pro Woche 500 Milliarden Tweets, Pi mal Daumen, die sie mit auswerten können. Das ist schon krasser Scheiß. Und über Tesla irgendwann vielleicht sogar, wer weiß, weil der Typ sitzt ja nun mal da an der Schaltzentrale, auch Videobilder. Ja. Milliarden von Videobildern. Who knows? So, und das bedeutet, jedes Modell, also jede Maschine darunter ist anders. Und das wäre schon mal wichtig zu verstehen. So wie wenn man sagt, hey, wir haben jetzt einen Chatbot bei der und der Firma. Ja gut, auf welchem Modell? Ja, keine Ahnung, ist ein Chatbot wie ChatGPT.
Ja.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Okay, das hat mich
da fängt es halt schon an.
Das hat mir schon mal geholfen, auf jeden Fall.
Also in diesem Dreieck, ne, kannst du immer nach Sachen fragen, beim Prompt. Wie baut sich mal ganz simpel ein guter Prompt auf? Ein KI-Modell funktioniert über Wahrscheinlichkeit. Das heißt, was ganz oben steht, hat die höchste Gewichtung. In der Mitte geht es gerne mal verloren, wird schwammig und unten wird es nochmal wieder wichtig. Wie ein guter Schulaufsatz. Anfang, Punkt, Ende und Kontext. Ja, da musst du aufpassen, nicht zu viel, nicht zu wenig, aber es braucht Kontext, um darauf zu arbeiten. Das sind so Kleinigkeiten in der Anwendung. Das sind ja so Sachen, die mir spontan einfallen.
Hast du das Gefühl, da wird gerade auch viel Unfug betrieben, was angebliche KI-Expertise angeht? Mein Eindruck ist zum Beispiel auch oft, wenn wir über KI sprechen, sprechen wir eigentlich über Automatisierung.
Unfug im Sinne von Menschen sollen ersetzt werden in den Jobs?
Ja, der Markt ist einfach gerade voll mit Leuten, die sagen, sie haben jetzt Lösungen für alles und so einfach ein bisschen abwarten, also, was sich da so rausstellt.
Nein, auf jeden Fall. Also du, nochmal, die garantiert ist es ein ganz krasses Sales-Game gerade. Ne? Mhm. Also die großen Firmen geben viel Geld dafür aus, die wollen viel Geld damit verdienen. Punkt. Ganz klar. Auch wenn ich hier Partner bin von den Firmen, sage ich, Vorsicht, man muss genau gucken, warum, welche Anwendungsfälle. Man sollte es benutzen, man sollte es machen, aber sich vorher eine Platte machen und nicht einfach sagen, wir kaufen es und fertig. Mhm. Damit ist niemandem geholfen, auch den großen Firmen nicht, weil die Leute benutzen es dann nicht weiter.
Ja.
Und das andere ist, ja, es wird natürlich an ganz vielen Stellen gesagt, hey, das löst es alles, aber auch das stimmt nicht. Also wenn du nimm mal einen super beliebten Anwendungsfall, den viele gerne sofort hätten. Der Customer Support Bot.
Mhm.
Ja. Alle Fragen, die im Customer Support ankommen, werden ganz liebevoll beantwortet.
Der Handelsblatt-Kundenservice, wenn meine Zeitung nicht kam.
Zum Beispiel. So. Und da ist es jetzt so, je nachdem, wie komplex das Produkt ist, muss die Antwort ja schon auch wirklich stimmen. Wäre gut, ne? Mein Hamster, keine Ahnung, wirkt sehr müde. Weiß ich nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Futtermittel, whatever. Mein Passwort geht nicht oder ich weiß es nicht. Also es muss manchmal sehr präzise sein. Das heißt, du hast an diversen Stellen eine Herausforderung. Du musst einmal diese ganzen Fälle mal sortieren, auf die man zurückgreift von vorher und sagen, das sind gute Antworten. So machen wir das beim Handelsblatt. Ja, dass der Handelsblatt Supportbot nicht plötzlich antwortet wie der von, keine Ahnung, einem befreundeten Medienhaus. oder sagt, kauft ihr die andere Zeitung? Also gut, weißt du, was ich meine?
Die stellen besser zu.
Genau, da läuft das. Sondern, dass es halt in Bezug auf euch bleibt. Und das Zweite ist, die KI muss dann halt auch diese Fälle finden. Und dafür sind Large Language Models nicht gebaut. Mhm. Die sind gebaut, um zu imitieren.
Mhm.
Und das muss man dann durch einen Algorithmus davor stellen. Da brauchst du schon echt Profis, die da ein bisschen dran tweaken, dass das läuft. Deswegen ist auch niemand morgen weg. Aber du kannst dich, wenn du es zusammen bedienen kannst, damit kannst du schon dich sehr wertvoll machen im Moment.
Da würde ich tatsächlich zum Schluss gerne nochmal hingehen. Du hast vorhin gesagt, so Supercharge-Fähigkeit. Tatsächlich ist es ja aber das, worüber wir oft sprechen. Also es gab diesen Sommer wieder diese Studie, die überall genannt wurde von Goldman Sachs. KI wird perspektivisch 300 Millionen Vollarbeitsplätze ersetzen. McKinsey Global sagt, 60-70% der heutigen Jobs sind theoretisch automatisierbar. Und da muss ich jetzt mal ganz ketzerisch fragen, ihr als Beratung, warum überhaupt Tools einführen, wenn die Leute perspektivisch eh alle ersetzt werden?
Also da sage ich jetzt erstmal, Goldman und auch McKinsey müssen ja auch ihre Sachen verkaufen, deswegen machen die Studien, die sich gut lesen, so wie eine gute Headline bei der Zeitung auch, das müsstest du genauso gut wissen wie ich auch. Und ich sehe es ein Stück weit anders. Natürlich verändern sich Jobs und Arbeit und du kannst gewisse Teile dieser Prozesse, wir nennen es immer automatisieren. Ich glaube nicht an die Fälle, die gerade durch die Presse gehen, wo Leute sagen, ich konnte 90%, in Indien gab es einen Fall, 90% der Leute sind bei uns raus und wir haben nur 10% Staff. I really want to go there and I really want to see it. Also, dass das so easy funktioniert. Ich glaube sehr wohl, du kannst auch schon mit Hausmitteln, ohne dass du jetzt mit KI anfängst, mit sehr viel weniger Leuten viel erreichen. Das heißt nicht, dass man gleich die Leute vor die Tür setzt, aber ich finde, man sollte gut hingucken, allein schon bei den normalen Produktivitätsfragen, sind die Dinge, wie wir sie gerade machen, sinnvoll. Also, weißt du, wenn, keine Ahnung, 10 Leute in einem Meeting sitzen und man merkt, hey, man kommt hier nicht zu einem Ergebnis, darf man aber die Frage stellen, brauchst du dieses Meeting eigentlich überhaupt? Und da brauchst du nicht mal KI für. Und ich finde, diese Haltung auf Arbeit, die braucht New Work auch. Ich sage immer, New Work ist nicht No Work, Leute. Das ist harte Arbeit, wenn wir hier die Arbeitswelt verändern wollen und besser machen wollen. Deswegen würde ich weggehen von diesen Schreckensbildern hin zu, wie wollen wir es denn haben? Weil das ist die Kernfrage von New Work. Denn, weißt du, der eine mag Psychological Safety und findet es wichtig und der nächste lacht darüber und sagt, was ist das für ein Scheiß? Es gibt aber eben beide Meinungen.
Mhm.
Wenn du aber sagst, warte mal, bevor wir darüber reden, was wir mögen oder nicht, was wollen wir denn erreichen? Und wenn du und ich sagen, hey, also ich gehe gerne zu meiner Arbeit, ich schreibe gerne, ich nehme gerne einen Podcast auf und ich brauche die Zeit nicht in die Meetings, können wir das rauskicken. Deswegen sage ich, ich glaube nicht, dass so schnell so viele Arbeitsplätze ersetzt werden. Das dauert. Das war bei der Elektrifizierung genauso. Das hat gedauert. Und je schneller man lernt, damit umzugehen, desto schneller verschwindet deine Angst.
Und wie viele Jahre, bis dein Job durch KI ersetzt wird?
Also ich glaube, Führungskräfte schneller. Ich teste intern wahnsinnig viel an den Tools, weil ich natürlich dann darüber gerne auch rede. Und ich habe jetzt ausprobiert im Urlaub, ich habe dann eben, also ich anonymisiere vorher, ich habe das auch mal in so einem Online-Kurs mal erläutert, wie man es macht, dass man halt nicht personenbezogene Daten und den ganzen Kram drin hat. Aber ich habe dann mal von mir Coaching-Ergebnisse, also Sachen, die Coaches über mich gesagt haben, reingegeben und Sachen, die ich selber geschrieben habe. Und habe gesagt, pass auf, bisschen Kontext gegeben und jetzt agierst du als Coach mit 40 Jahren Erfahrung im Leadership-Bereich. Was liest du hier zwischen den Zeilen über diese Person raus, über diese Führungskraft? Das, was zwischen den Zeilen steht. Bisschen mehr Kontext und so weiter. Und dann angefangen, Dialog darüber zu führen. Und dann bin ich zu Themen gekommen, die mich als Führungskraft betreffen. Entscheidungsgeschwindigkeit, wie ich mit Zahlen umgehe, Gespräche. Also das, was du mit einem Coach machen würdest. Das ist jetzt kein direkter Ersatz von mir, aber wenn man jetzt eine KI damit trainiert, wie ich diese Entscheidung fälle, könnte jemand den Bot oder die KI fragen, hey, was soll man machen? Linksrum, rechtsrum. Das ist schon nah dran. Texte schreiben wie ich, das geht relativ einfach und einer Kameramann, der hat auf jeden Fall meine Stimme schon aus dem Podcast kopiert.
Also wie viele Jahre noch? Gemacht.
Bis richtig alles ersetzt ist und ich da nichts mehr machen muss. Ich glaube, ganz wird es nicht sein, aber ich würde mal sagen, mein Wunsch wäre eigentlich in den nächsten 2-3 Jahren wirklich auch signifikante Sachen durch KI nicht, wie willst du, ersetzen ist so ein schweres Wort. Das ist so hart, das ist so wirklich so.
Musst du sagen, wie es ist?
Ja, ich glaube tatsächlich, ganz ersetzen wird es nicht, aber das Just Me, ich unterscheide das Just Me und das Supercharged Me, ich glaube, das Just Me gibt es schon gar nicht mehr. Das ist schon supercharged. Und es wird immer schneller durch KI, so würde ich sagen. Das findet schon heute statt.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Christoph Magnussen.
Danke dir.
Und zum Schluss nochmal der nicht-KI-generierte Hinweis. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und Sie sich vielleicht noch mehr für Karrierethemen interessieren, empfehle ich die Seite handelsblatt.com/mehrkarriere. Dort gibt es unser aktuelles Digitalangebot 4 Wochen für 1 Euro.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Thank you.